Hallo und herzlich willkommen zur 9. Episode des Allgäuer Geocaching-Podcasts. Hier ist wieder die Dotti und der Thomas. Servus, Thomas.
Hallo, liebe Dotti, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen.
Fangen wir doch gleich mal an mit den Kommentaren, die wir zur letzten Folge wieder bekommen haben. Herzlichen Dank dafür. Der Stefan hat uns geschrieben und ist nochmal auf den Stick bei ELV eingegangen. Und er meinte auch, dass er vermutlich nicht so viel Lust dazu hätte, einen Laptop bzw. ein Netbook mit zum Cachen zu schleppen. Und er hatte dann den Vorschlag gemacht, dass Smartphones auch Apps haben, mit denen man Office-Dateien editieren kann. Und diese Smartphones könnte man dann mit dem OTG-Kabel mit dem Stick verbinden und so Daten austauschen. Also bräuchte man nicht unbedingt einen Laptop oder ein Netbook mit in den Wald nehmen, sondern könnte diese kleine Variante wählen.
Ja, stopp, nicht mit dem Stick von ELV, den wir vorgestellt haben. Ich habe da nochmal nachgegoogelt und rumgeguckt. Es gibt da keine Treiber für Smartphones, da gibt es wirklich nur Treiber für Windows-Laptops. Ich glaube, was der Stefan gemeint hat, war, dass man auf normale USB-Sticks mittels dieses OTG-Kabels zugreifen kann, weil wir ja auch gesagt haben, was unterscheidet eigentlich den Geocaching-USB-Stick von einem normalen USB-Speicherstick? Das, glaube ich, ging eher in die Richtung.
Also er hatte dann die andere Variante gewählt, dass man einen ganz normalen Stick nimmt, diesen dann in einen dickeren Paddling verpackt und dann mit dem Smartphone auslesen kann. Ja, und dann hat der Stefan auch noch einen weiteren interessanten Vorschlag gebracht. Er hat nämlich gemeint, wir könnten doch den Newbies verschiedene Cache-Arten erklären. Die Idee finde ich an sich ganz gut. Ich glaube allerdings, dass die Newbies, also die Einsteiger, die gerade mal das Cachen entdeckt haben, gleichzeitig auch Podcasts entdecken, Geocaching-Podcasts. Aber die Idee fand ich dahingehend gut, dass wir vielleicht mal in Zukunft auf diverse Cache-Arten eingehen können und darüber ausführlicher reden können und vielleicht mal so ein bisschen darstellen können, wie man auch einen ganz normalen Tradi oder irgendwas anderes einfach schön gestalten kann und was daran wichtig ist. Und deswegen werden wir dieses Thema sicherlich mal aufgreifen. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Stefan, dass er diese Anregung gebracht hat.
Ja, finde ich auch eine gute Idee. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, was mich an dem Thema Cache-Typen schon gleich interessiert hat, war, ich meine, Tradi und Multi, da kann man sicherlich erläutern, wie man die besonders schön gestalten kann als Owner. Aber es gibt ja jede Menge Cache-Typen, wenn man die Statistik aufblättert, die heute gar nicht mehr existieren, wo ich heute gar keine neuen Tradis oder keine neuen Caches mehr dazu freischalten kann. Und irgendwo auf der Welt gibt es noch ein paar Ape-Caches, von denen ich bis heute ehrlich gesagt nicht verstanden habe, um was es da geht. Natürlich sind diese Caches besonders selten, aber ähnlich wie bei Virtuals, wo man ja gerade im Norden von Deutschland doch nur über den einen oder anderen stolpert, fände ich es auch für die Newcomer schon interessant, mal zu hören, was da so abgeht, was da die Cacher so dazu meinen, was diese Caches bedeuten, woher die kommen und warum es die vielleicht auch nicht mehr gibt in der Form.
Dann werden wir das Thema auf jeden Fall mal erstmal intern besprechen, mal gucken, was wir daraus machen können und dann Stefans Idee auf jeden Fall aufgreifen.
Ja, finde ich gut.
Gut, dann hatten wir wieder einen sehr ausführlichen Kommentar vom Alsterdrachen. Herzlichen Dank dafür. Er ist nochmal eingegangen auf die Fotos bei Earth Caches. Er hat dann wohl nochmal nachgesehen, ob sich da irgendwas in nächster Zeit tun könnte, ob vielleicht wieder Fotos Pflicht werden könnten bei Earth Caches. Er sagt, es scheint jetzt noch nichts in Planung zu sein, wobei er selbst wohl der Meinung ist, dass ihm das auch sehr gut gefallen würde, weil es dann es gibt halt immer noch genug Cacher, die locken einen Earth Cache, obwohl sie nie vor Ort gewesen sind. Und diese Bilder wären dann doch immerhin Beweis dafür, dass sie vor Ort waren. Ist leider nicht so, wird auch wohl nicht mehr eingeführt werden. Aber ich glaube, da gibt es einige Cacher, die würden sich das auch wieder wünschen. Dann ist er nochmal auf das Nachrichtencenter eingegangen und meinte, man solle der Sache doch einfach eine echte Chance geben und mehr Zeit geben. Und ich habe jetzt auch diese Woche wieder an der einen oder anderen Stelle auf Groundspeak Veränderungen wahrnehmen können. Es ist also wieder hier und dort etwas passiert. Warten wir einfach mal ab, was da jetzt noch kommt. Wird bestimmt interessant werden. Auf dem App selber habe ich es jetzt noch nicht entdeckt, dass da irgendeine Änderung freigeschaltet worden ist. Ich hatte auch, glaube ich, immer noch keine Aktualisierung von dem Groundspeak-App, wenn ich mich richtig erinnere. Also da scheint es noch nichts vorangetrieben zu haben.
Mal eine andere Frage. Hast du seit unserer letzten Ausgabe eine einzige Message über diesen Messenger bekommen auf Groundspeak?
Seit unserer letzten Ausgabe habe ich nichts bekommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir hatten rege Aktivitäten. Also es waren einige, die uns angeschrieben haben seit dem letzten Mal. Die gingen alle entweder über WhatsApp, über Telegram oder immer noch über die alte Funktion beziehungsweise per E-Mail. Also ich habe jetzt noch keinen Kontakt über die neue Chatfunktion gehabt. Nein.
Genau so geht es mir nämlich auch. Ich gucke jeden Tag auf Groundspeak. Wäre eine Seltenheit, wenn ich das mal nicht tue. Aber seit unserer letzten Ausgabe nicht ein einziges Chatfenster aufgegangen oder eine einzige gelbe Bolle, die auf eine neue Nachricht hingewiesen hätte. Also ich, ja, klar, man, bei allem Neuen muss man gewisse Geduld mitbringen. Ja, momentan passiert halt noch nicht sehr viel.
Ja, aber sicherlich, wir müssen dem Ganzen mehr Zeit geben und vielleicht müssen wir uns auch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
Ausbaufähig ist es allemal, auf jeden Fall.
Übrigens scheint er ja beide so ein bisschen die Bastelwastel zu sein, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Okay.
Er hat nämlich geschrieben, dass er da lächeln musste, als er gehört hat, dass du diesen USB-Stick auseinandergenommen hast, beziehungsweise zusammengebaut hast. Und er scheint da auch so eine kleine Kellerwerkstatt zu haben, in denen er das eine oder andere mal bastelt und zusammenbaut. Er meinte aber auch, dieser USB-Stick, der sei eben zu gefährlich. Man weiß ja nicht, welche Schadstoffsoftware da drauf sei. Und mit dem Notepad oder mit dem Laptop in den Wald zu gehen, hat er auch nicht so großartig Lust.
Das verstehe ich. Das verstehe ich komplett.
Was er auch noch geschrieben hat, und das war mir wirklich völlig neu, dass zum Beispiel Groundspeak den Standpunkt vertritt, dass man reelle Dosen suchen soll und unter anderem in Deutschland ja diese magnetischen Schilder, die wir ja eigentlich inzwischen überall kennen, auf denen auf der Rückseite die Logfläche ist, beziehungsweise ein separates Blatt angebracht ist, dass die in Deutschland nur geduldet seien und dass die eigentlich gar nicht erlaubt sind. Und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gewusst.
Das geht mir genauso. War ich auch überrascht. Es war ein toller Hinweis, finde ich. Und interessanterweise habe ich letztes Wochenende in Südtirol einen ganz verrückten Cache locken können, wo es genau um so eine magnetische Tafel ging. Und ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Owner den Podcast gehört hat oder den Hinweis vom Alsterdrachen gelesen hat, aber da war es in der Tat so, dass auf der Rückseite dieses Magnetschildes eine kleine Plastiktasche aufgeklebt war, in dem ein vierseitiges Mini-Logbuch drin war mit Platz für etwa 20 Log-Einträge. Ist natürlich ein Heidenaufwand für den Owner, weil er ja wirklich relativ häufig nach seinem Cache schauen muss, wenn das Logbuch voll läuft, was bei dem Teil hier nicht wirklich der Fall ist, weil der war echt knackig. Also da kann man sich sowas dann schon mal leisten. Aber der Hinweis von Alsterdrache, den fand ich auch klasse.
Ja, herzlichen Dank dafür auf jeden Fall und gerne weiter so. Wir freuen uns über jede Zuschrift, egal ob per Kommentarfunktion oder per Mail oder WhatsApp, was immer ihr auch bevorzugt. Thomas, unser eigentliches Thema heute ist Premium-Member, aka Member. Du bist Premium-Member?
Ja, schon seit ein paar Tagen. Also, wir haben erstes Mal Outdoor irgendwas gesucht und gefunden, glaube ich, Oktober 2011. Und oder war es im November, das weiß ich nicht mehr. Aber es hat wirklich keine 4 Wochen gedauert, im Dezember 2011 habe ich gesagt, also das macht mir so großen Spaß und das kann man eigentlich nur als Premium-Member wirklich sinnvoll spielen.
Warum?
Deswegen bin ich seit Dezember 2011 Premium-Mitglied. Ja, warum? Weil halt man einige Vorteile genießt. Ja, ich weiß nicht, du wirst dir auch Gedanken gemacht haben. Ich will dir jetzt nicht die Liste vorbeten. Das Wichtigste für mich sind sicherlich die Pocket Queries und dass ich Zugriff auf die Member-Only-Caches habe. Die zwei Punkte sind für mich eigentlich die Highlights, was mir das wenige Geld im Jahr wert ist. Wie geht's dir da dabei? Was hast du für Gründe?
Ja, stimmt. Ja, Pocket Queries, das habe ich mitgekriegt. Das kann sehr anstrengend sein, wenn man nur Member ist. Sicherlich ist ein Argument auch noch die Vergabe von Favoritenpunkte. Das finde ich auch sehr wichtig. Wir suchen auch gerne Caches raus nach Favoritenpunkte und möchten dann natürlich auch umgekehrt, wenn uns ein Cache besonders gut gefallen hat, diesen dann auch mit dem Favoritenpunkt belohnen. Zumal wir ja den auf normalen Wege auch nur machen können, wenn wir selber Premium-Member sind. Was ich, ich kann sie locken, das geht über einen gewissen Umweg, kann man als Member natürlich auch Caches locken, die nur für Premium-Member zugänglich sind, aber das Listing selber wird mir ja nur angezeigt, wenn ich Premium-Member bin. Das ist ja schon mal das Problem an der ganzen Sache. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Notification, finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Die Notification ist ja nicht nur Pocket Query abhängig, oder?
Nee, Instant Notification heißt nichts anderes, als dass du die Möglichkeit bekommst, eine Nachricht zugesendet zu bekommen, dass es einen neuen Cache gibt.
Genau, richtig.
Und das ist in der Tat bei Member Only nur der Fall. Das heißt, nur wenn ich Premium-Member bin, kann ich mir diese Notification einrichten.
Richtig, ich kann mir also einstellen, in 50 Kilometer Umkreis, alle Events sollen mir zugeschickt werden. Und das geht eben auch nur als Premium-Member.
Korrekt.
Richtig. Dann habe ich ja noch die Bookmark-List, mit denen habe ich jetzt gerade das Ganze durcheinander gebracht. Ich kann mir ja Bookmark-Listen anlegen mit besonderen Caches, die ich irgendwie mal machen möchte. Das nutzen wir auch sehr gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Urlaubsplanung mache und sage meinem Herz allerliebsten hier, der gefällt mir der und der, schau dir das mal an, können wir den machen? Dann stelle ich den ganzen Quatsch da auf die Bookmarkliste und er kann sich das dann anschauen und kann dann aussortieren und entscheiden, was wir dann davon machen. Und diese Bookmarklisten, die kann ich zum Beispiel als Member auch nicht nehmen. Das würde mir jetzt auch fehlen.
Ja, mir eher nicht, ehrlich gesagt, weil ich arbeite nicht mit Bookmark-Lists. Ich schaue mir die auch nicht an. Das habe ich vielleicht auch bloß noch nicht begriffen. Ich weiß es nicht. Aber mir fehlt's auch nicht. Genauso wenig ist es ja ein Premium-Vorteil, dass ich Watchlisten mir ziehen kann, beziehungsweise mir pflegen kann. Als normales Member sind das maximal 100 Caches, die ich auf Watch nehmen kann. Als Premium-Member ist es ohne Limit. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal 20, 25 Caches auf Watchlist, weil ich glaube, wenn man da mehr als 50 oder gar 100 Caches auf Watch hat, ich glaube, dann wird es unübersichtlich. Oh, ja. Außerdem kriegt man dann ziemlich viele Mails so jeden Abend. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Also ich nehme auf Watch die 20, 25 Caches, an denen mir aus irgendeinem Grund besonders viel liegt. Vielleicht, weil ich selber vor 5 Jahren mal da ein besonders kniffliges Rätsel gelöst habe oder weil ich, keine Ahnung, mal den FTF gemacht habe. Aber sonst, ja, nutze ich die Funktion auch zu wenig. Also das wäre jetzt nicht so entscheidend für mich.
Was mir noch aufgefallen ist, diese Geocaching-Map, also wenn du dir die Karte anzeigen lässt, auf denen die verschiedenen Icons zu sehen sind in deinem Gebiet, die kannst du normalerweise als Premium-Member ausblenden. Du kannst also sagen, zeig mir jetzt bitte die ganzen Multis oder zeig mir die ganzen Tradis oder Fragezeichen oder Events. Und das kannst du als Member auch nicht machen. Also du kannst nicht aussortieren und sagen, zeig mir nur die oder die. Du kannst es nicht wegklicken. Es geht auch nur als Premium-Member.
Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen, weil ich, wie gesagt, eigentlich von der ersten Woche an Premium-Member war. Was mich noch stören würde, was ich nachgelesen habe, ich nutze auch GSAC, also GSAK, oder da gibt es ja verschiedene Sprechweisen für dieses Geocaching Knife oder Swiss Army Knife. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, bin ich als normales Mitglied limitiert auf 3 API-Zugriffe pro Tag innerhalb von 24 Stunden. Und als Premium-Mitglied habe ich hier unbegrenzt Zugriff. Ich übersetze das so, dass ich von GSAC aus beliebig oft auf Pocket Queries und auf die APIs von Groundspeak zugreifen kann, egal wie oft ich das am Tag aktualisiere oder Geocaches von der Plattform runterlade auf GSAC, um sie dann auf meinen Garmin zu spielen. Und das nutze ich sehr, sehr intensiv. Da wäre ich bei 3 API-Zugriffen innerhalb von 24 Stunden sicher komplett am Ende. Das würde nicht funktionieren, weil ich sehr, sehr intensiv mit GSAC arbeite und damit die Caches, die ich noch nicht gefunden habe, auf meinen Garmin synchronisiere.
Mhm. Hast du deine eigenen Caches auch auf Premium Member umgestellt oder hast du sie offen für jedermann?
Wow. Ja, gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt auswendig nicht. Ich meine, ich habe alle auf Member. Nur einen habe ich auf Premium Member, wenn ich mich recht erinnere.
Welchen Grund gibt es denn für dich, auf Premium Member umzustellen?
Als Owner meinst du? Wenn ich sensible Caches habe oder hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass ich als Owner sage, mit Premium Membership Only reduziere ich natürlich die Anzahl derer, die es sehen, die den Cache überhaupt erkennen in der Liste. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Punktejäger davon abhält, zum Cache hinzufahren, Logbuch, Stempel rein, zack, Dose zu und weiter.
Ja, aber es gibt ja auch unter Premium-Member genug Punktegeile, sage ich jetzt mal.
Ja, okay, das mag ja sein. Jeder nach seinem Geschmack. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Aber ich glaube, ein sensibler Cache in einer sensiblen Umgebung, und damit meine ich nicht irgendwo auf Privatgrund, sondern eine besonders wertvolle, kostenintensive, liebevolle Bastelei, wo ich einfach vermeiden will, dass die zu häufig, zu oft gefunden wird von Leuten, die es mit dem Cachen nicht ernst nehmen oder nicht ernst nehmen können, sei es aus Zeitgründen, sei es, weil sie 1000 andere Hobbys haben. Da glaube ich, hilft das Premium Member Only schon ein wenig, um da die Spreu vom Weizen zu trennen.
Wir haben damals 2011 umgestellt auf Premium Member. Damals war aber auch diese Zeit, als man sich über Facebook einloggen konnte. Und da hatten wir so merklich einen Anstieg verspürt, dass plötzlich sehr viele Neucacher mit Handys losgezogen sind und einfach mal das Spiel ausprobiert haben. Und wir haben dann halt gemerkt, ja, die laufen jetzt los, machen ihren ersten, zweiten, dritten Cache und dann hagelte es auch mal so diese Kurzlogs bei uns rein. Und da haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir irgendwas tun. Eigentlich sind wir schon der Meinung, es sollte jedem zugänglich sein, jeder sollte unsere Caches machen können. Aber wir haben damals sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, 2011. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt das wollen wir einfach nicht mehr. Wir wollen diese Kurzlogs nicht, sind wir ja auch nicht gefeit vor. Das machen ja Premium-Member-Cacher auch. Aber wir haben dann deutlich gemerkt, nach diesem Einführung von diesem Facebook-Logo waren sie plötzlich alle da und alle unterwegs mit diesen Handys. Und da haben wir dann gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr. Und es hat geholfen, wirklich. Wir haben gemerkt, wie das sofort wieder runtergegangen ist und unsere Caches weniger besucht worden sind.
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und das akzeptiere ich auch voll und ganz als Grund, einen Cache auf Premium Member Only zu setzen. weil man einfach, ja gut, das ist nicht despektierlich gemeint, aber man hat diese Laufkundschaft draußen. Ich glaube, das ist das, was, ja, was du ja auch gemeint hast damit. Man hat diese, ich probiere das jetzt mal und habe aber noch 500 andere Freizeitaktivitäten, denen ich nachgehe und ja, man sieht's ja dann auch an den Owner-Namen, an den Log-Namen, die kommen und gehen und ja, die haben dann ihre 15 Funde und dann war's das. Die tauchen nie wieder auf und das ist eigentlich schade, wenn man so ein tolles Hobby dann zu so einer Massenverarbeitung reduziert, wo man eigentlich zusätzlich noch die Gefahr läuft, dass wenn man besonders wertvolle und liebevoll gebastelte Caches gebaut hat, dass da halt Leute dabei sind, die das nicht einzuordnen wissen. Das ist ja oft auch keine böse Absicht, aber die wissen das nicht einzuordnen, was der Owner sich da Mühe gemacht hat, beispielsweise auch Genehmigungen eingeholt hat oder an Zeit und Geld einfach investiert hat, die Materialien zu besorgen, das zu tarnen, das abzusprechen mit Behörden oder mit dem Forstwart. Die kennen die Zusammenhänge nicht und hauen dann ihren Stempel ins Logbuch und das war's. Und da verstehe ich das voll und ganz, dass es diese Schutzfunktion, nenne ich es mal, gibt, der Premium Membership.
Siehst du auch eine Schutzfunktion in der Tatsache, dass man ja auch sieht in seinen Premium Member Caches, wer dort war? Du kannst ja wirklich reinschauen und sehen, der hat sich da und dafür interessiert. Der hatte jetzt zwar gerade nicht gelockt, aber er hat sich sehr stark daran interessiert. Vielleicht war der vor Ort. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt was bringt. Ich habe den Sinn nicht erkannt von dieser Funktion, dass man sehen kann, wer sich für den Cache interessiert hat, wer da drin war, wer das Listing gelesen hat.
Schaue ich auch nicht nach. Schaue ich auch nicht nach, interessiert mich nicht. Nee. Ich lese die Logs, die lese ich wirklich alle. Manchmal antworte ich sogar. Aber
diese Funktion, du kennst sie aber, oder?
Ja, ich kenne sie, aber ich nutze einfach. Nee,
ich weiß auch nicht, wozu nicht. Es ist doch reine Interesse, oder? Interesse daran, wer es sich angeguckt hat. Aber ergibt das irgendeinen Sinn? Kann man daraus irgendwelchen Mehrwert ziehen aus dieser Funktion?
Also klares Nein von meiner Seite, sonst würde ich da öfters reinschauen. Mich interessiert ein Log, mich interessiert genauso ein DNF beispielsweise, weil dann muss ich mich fragen, habe ich ein falsches Rätsel gemacht, habe ich was falsch eingestellt. DNF ist genauso wertvoll wie ein echtes Log. Aber wer sich jetzt da meinen Cache angeguckt hat und hin und her, ne, nutze ich nicht. Punkt.
Also siehst du da auch keinen Vorteil drin? Das habe ich mich nämlich schon lange mal gefragt, was das soll und was ich daraus ziehen kann aus dieser Funktion, aber dann kannst du mir da jetzt auch nicht weiterhelfen.
Nein, nicht wirklich. Tut mir leid.
Denkst du, die 30 Euro sind gerechtfertigt? Es gab ja damals einen Riesenaufschrei, als es geheißen hat, die Amerikaner zahlen 30 Dollar, wir müssen 30 Euro zahlen. Wenn man das umrechnet, zahlen wir ja mehr. Findest du den Preis berechtigt?
Absolut. Momentan haben wir den Vorteil, Nachteil, je nachdem aus welcher Richtung das man sieht, dass nach dem aktuellen Dollarkurs 30 Euro und 30 Dollar so ziemlich das Gleiche ist. Das ist nicht die Frage. Welches Hobby kann ich für 30 Euro pro Jahr intensiv machen? Da gibt's ganz wenige. Also jede Anglerlizenz oder was auch immer, jedes Paragliding oder Skifahren oder da finde ich, sollte man sich über die 30 Euro nicht aufregen. Ich hoffe, es bricht jetzt kein Shitstorm über mich herein. Ich würde sogar eher sagen, ich fände 50 Euro im Jahr für angemessen, um einfach die Hürde vielleicht noch ein Stück höher zu setzen, der Leute, die sagen, ich möchte wirklich Geocachen als mein Haupthobby betreiben und das ist es mir wert. Dafür ist die Seite absolut werbefrei. Das Entgelt in Höhe von 30 oder 50 Euro sorgen ja nicht nur für eine Werbefreiheit der Groundspeak-Seite, sondern sollen ja auch den Entwicklern und den Programmierern bei Groundspeak die Möglichkeit geben, die Seite voranzubringen und neue Funktionen wie den Messenger nach vorn zu bringen und sinnvoll in die Community zu bringen. Und genau das geht einfach nicht zum Nulltarif. Man kann so eine Plattform, wie es Groundspeak ist, nicht zum Nulltarif betreiben. Das sind Server, die es am Laufen zu halten gibt. Ich muss mich um Firewalls, um IT-Themen kümmern. Ich muss mich um Netzwerkanschlüsse, um Hardware-Austausch, um Maintenance und um alle möglichen Dinge kümmern. Und das gibt es nicht zum Nulltarif.
Nein, das ist ja jetzt nicht unbedingt, aber mehr würde ich jetzt auch nicht bezahlen. 30 Euro finde ich in Ordnung. Dafür haben wir ja auch Mehrwert. Ich finde es auch ganz toll, dass sie ja das Hobby an sich auf dieser Plattform jedem zugänglich machen, kostenlos. Und besondere Features halt sich bezahlen lassen. Das finde ich soweit auch in Ordnung. Ob es jetzt mehr als 30 Euro sein müssten, ob ich jetzt noch 50 Euro zahlen würde, ja, vielleicht. Aber wo ist dann die Schmerzgrenze? Wo sagst du, okay, jetzt erreicht es einen Preis, wo viele sagen, das kann ich mir jetzt nicht mehr oder will ich mir nicht mehr leisten? Wo machst du da den Haken hinter? Nee, ich muss ehrlich sagen, Groundspeak verdient ja auch an anderen Stellen. Sie haben da ihre Lizenzen für die Coins. Ich weiß nicht, ob bei 1,30 oder 1,50, wo das gerade liegt. Sie lassen sich auch die Mega-Events bezahlen. Sie lassen sich jedes Feature, das sie auf die Mega-Events schicken, lassen sie sich bezahlen. Also ich glaube, verhungern müssen sie nicht. Und deswegen finde ich 30 Euro auch in Ordnung. Und ich zahle sie auch gerne, ist in Ordnung. Aber wann ist da Schluss? Wann sagt jemand, oder warum sagen Cacher, nee, das zahle ich nicht? Welchen Grund kann es geben, dass Cacher sagen, sehe ich nicht ein?
Naja, weil vielleicht die Gegenleistung nicht stimmt. Und genau das wäre für mich der Grund, dass ich sage, um die Plattform Groundspeak voranzubringen, um dort wirklich die Programme und die Features aktuell zu halten. Aktueller vielleicht, als sie jetzt auch sind, das muss man ja auch mal sagen. Wir haben erst vor kurzem eine Folge über Open Caching gebracht. Die Plattform ist absolut kostenlos und die sind mal so richtig aktiv. Da passiert sehr, sehr viel, was die Umsetzung von Features von den Wünschen der Geocachern ist. Das scheint mir bei Groundspeak nicht immer so ganz anzukommen. Da, wenn ich mir denke, okay, dann zahle ich halt 10 oder 20 Euro im Jahr mehr und dafür stellen die nochmal 5 Programmierer ein. Das ist jetzt vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung. Aber wenn ich so ein Feedback dann bekommen würde, dass die Features, die von den Cachern in den Foren gefordert und requested werden, dass die dann schneller umgesetzt werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen ein Grund ist zu sagen, ja, da sind mir dann auch 40 Euro oder gar 50 Euro im Jahr, sind mir nicht zu viel dafür.
Da gibt es reichlich Diskussionsbedarf und ich hoffe doch, dass dieses Thema, das wir dieses Mal angeschnitten haben, für reichlich Kommentare sorgt und dass ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall mal jetzt zum PC geht und uns da eure Meinung schreibt. Seid ihr mit den 30 Euro zufrieden? Sagt ihr, ja, das zahlen wir? Sagt ihr, nein, das ist nicht in Ordnung? Sagt uns einfach, was ihr darüber denkt. Wir würden uns wirklich über reichlich Feedback zu diesem Thema freuen.
Genau, deswegen bringen wir auch zwischendrin kontroverse Themen, einfach um auch die Hörerinnen und Hörer hier zu Feedbacks zu bewegen und ja, einfach Response zu bekommen, weil das ist das, was so ein Podcast letztendlich auch ausmacht.
Und dann ist es auch ganz gut, wenn wir mal anderer Meinung sind, gegensätzlicher Meinung.
Ja, das haben wir ja ganz selten, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.
Ja, jetzt hätte ich noch eine Podcast-Empfehlung.
Her damit.
Ja, ich habe nämlich einen Podcast-Kollegen, den Pastor Alexander Seidel. Und der betreibt auf seiner Homepage www.radioandachtenwelt.de einen sehr, sehr netten Podcast. Der bringt also zweimal die Woche eine ganz kurze, einminütige Folge raus. Und am 2. Mai, als nämlich Geocaching seinen 15. Geburtstag gefeiert hat, hat er auch eine kurze Andacht rausgebracht. Und er hat mir freundlicherweise erlaubt, dass ich diese kurze Andacht hier heute einspiele. Hört euch doch das einfach mal an.
Guten Morgen. An diesem Wochenende feiert ein Hobby seinen 15. Geburtstag, Geocaching. Das Spiel, bei dem Menschen mit GPS-Gerät oder Smartphone nach versteckten kleinen Schätzen suchen. Meistens sind das kleine Plastikdosen mit einem Logbuch zum sich eintragen und ein bisschen Krimskrams zum Tauschen. Das ist vielleicht das einzige Hobby, wo man einen genauen Geburtstag nennen kann, an dem es zum ersten Mal gespielt worden ist. Denn genau heute, vor 15 Jahren, wurde das GPS-Satellitensignal für Zivilpersonen nutzbar und schon am Tag darauf fing der Erste mit diesem Versteckspiel an. Inzwischen hat es weite Kreise gezogen. Im Sendegebiet von Charivari liegen über 2000 solcher Schätze, irgendwo versteckt unter Steinen, hinter einem Straßenschild oder in einem hohlen Baum. Die Faszination dieses Spiels ist schon klar. Man ist auf der Suche unterwegs, hält Ausschau nach verdächtigen Verstecken, schaut sich dabei alles ziemlich genau an, entdeckt, dass da ein Stein seltsam schräg vor einer Wurzel liegt und bingo, da ist der Schatz. Das Belohnungsprogramm in meinem Gehirn schüttet die passenden Hormone aus und macht mich glücklich, ja. Schätze kann man natürlich auch ohne GPS und Plastikdosen finden. Einfach die Augen offen halten für das Besondere, für das Ungewöhnliche, für das Kleine, das wir oft genug übersehen. Dann entdecke ich die Schätze Frankens. Urige Winkel in der Altstadt, die seltene Schachbrettblume im Vorgarten meiner alten Nachbarin und viele warmherzige und ehrliche Menschen. Schauen Sie einfach genau hin und finden Sie Frankens Schätze. Ein gutes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, ich hoffe, das hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es ganz, ganz toll, dass er innerhalb von einer Minute erklärt hat, was Geocaching eigentlich ist, was es ausmacht und was es ihm bedeutet. Und ich fand, es kam wahnsinnig gut rüber, wie toll unser Hobby eigentlich ist und wie man doch es vielleicht mal wieder betrachten sollte. Okay, dann haben wir, heute waren wir beim Cachen. Eigentlich wollte ich uns ein bisschen Atmo mitbringen und diese Folge draußen aufzeichnen. Wir hatten allerdings ein kleines Problem, denn neben uns war ein rauschender, lauter Bach und das war der Eubach. Wir waren heute hinter Oberstdorf im Eubach unterwegs, im Eubachtal, und haben dort einen relativ alten Geocache gemacht, einen Multi mit dem Namen Entlang dem Eubach.
Aus dem Jahr 2007, das muss man sich mal vorstellen. Das Ding liegt wirklich schon seit über 7 Jahren da draußen und ist immer noch zu finden. Hat etwas über 500 Funde. Finde ich toll, dass es solche alten Teile noch zu suchen und zu finden gibt. Hast du gerade noch die GC-Nummer parat, Dotti?
Ja, die GC-Nummer lautet GC14KJJ. Und wir hatten das Logbuch in der Hand, das stammte allerdings aus dem Jahr 2009, aber es hatte schon einen sehr eigenen Geruch. Ist dir das aufgefallen?
Ja, das stimmt. Modery kann man da dazu, glaube ich, sagen. Aber es war leicht feucht, aber ist in Ordnung noch. Man konnte ohne Atomstift und konnte man noch sinnvoll loggen. Wobei allzu viele Seiten in dem Logbüchlein nicht mehr frei waren. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich nochmal in diese Gegend kommen sollte, was jetzt nicht so häufig der Fall ist, aber das ist so ein altes, schönes Teil da, das ist so ein schöner Weg da hoch. Also wenn ich da mal wieder hochkomme, dann nehme ich auf jeden Fall ein kleines Logbuch mit und spendiere das der Dose, in der Hoffnung, dass der Cache dann noch da ist.
Ich hoffe, dass die Owner auch noch aktiv sind. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Und dass sie sich dann um den Cache kümmern, wenn es soweit wäre, dass das Logbuch ausgetauscht werden muss, weil es wäre ja auch schade um das schöne Logbuch da drin. Das sollte man ja auf jeden Fall aufheben. Die Strecke, das waren jetzt immerhin 5 Kilometer ein Weg. 5 Stationen waren es, glaube ich. Die Fragen, denke ich mal, haben wir ja alle gut beantwortet, waren ja relativ leicht. Und wir hatten dann vor Ort sogar noch die Möglichkeit, in der Gaststätte Eutalhaus einkehren zu können. Wir haben dann eine Kleinigkeit dort getrunken, haben dort in der Sonne gesessen auf einer Holzbank mit dem freien Blick in die Berge hinein. Es war also wirklich traumhaft schön. Bisschen viel los heute am Muttertag, aber es war trotzdem sehr, sehr schön und hat riesig viel Spaß gemacht.
Ja, absolut. War wettermäßig heute einfach Allgäu at its best. Blauer Himmel, wolkenlos, warme Temperaturen. Ein bisschen viel Wind war vielleicht wieder, auffallend viel Wind in den letzten Wochen. Aber das hat natürlich viele Ausflügler und gerade die Muttertagsausflügler nicht davon abgehalten, mit Kutsche, mit Roller, mit Fahrrad, zu Fuß zu dieser Eubachtalhütte hochzugehen, laufen, radeln. Da war richtig was los. Aber was soll's, das kann man ja den Leuten nicht verdenken. Im Gegenteil. Darum geht's ja. Raus ins Freie, die Natur genießen. Ja, am rauschenden Bach war es dann für die Aufnahme eines Podcasts dann doch etwas zu laut.
Ja.
Deswegen wieder im Studio.
Genau. Was wir vielleicht noch erwähnen können, wir sind die 5 Kilometer hintergelaufen ins Tal und dort vor Ort in dieser Gaststätte kann man dann Roller mieten und mit diesen Rollern könnte man dann auch die 5 Kilometer wieder zurück sich bergab rollen lassen. Du hast, glaube ich, geguckt, was haben die Roller gekostet?
Die Roller haben für eine einfache Talfahrt 6 Euro gekostet, waren in ausreichender Anzahl vorhanden. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gab es sogar den passenden Helm für die Piloten mit dazu. Fand ich eine ganz witzige Sache. Haben wir sie jetzt nicht genutzt, weil wir waren lieber zu Fuß unterwegs. Ich wollte nicht irgendeine medizinische Geschichte dann darauf beschwören.
Wie lange waren wir jetzt eigentlich unterwegs? Wir sind kurz nach 1 Uhr losgelaufen und waren um 5 Uhr wieder zurück. Kann das sein? Oder 20 vor 5?
Wieder zurück. Ja, genau. So um den Dreh rum. Dann noch Eis essen in Immenstadt, darf man erwähnen. aber wie gesagt, war ein runder Tag, hat Spaß gemacht.
Ja, also können wir nur empfehlen, mal so einen alten Cache mal wieder zu machen und wo man wirklich mal 10 Kilometer für einen ganz normalen Multi, also nur für einen Punkt, läuft.
Der Punkt ist das Ziel. Nee, der Weg ist das Ziel, heißt es ja, glaube ich. Gell? Nee, war klasse, war richtig ein schöner Tag heute. Doch, super.
Gut, dann wollen wir dieses Mal wieder beschließen und melden uns dann in 2 Wochen wieder.
So schaut's aus.
Macht es gut da draußen. Servus.
Tschüss und Servus, sagt auch der Thomas.